Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayreuth, ich grüße Sie. Die Hirten reden mit den Schafen. In der katholischen Kirche ist das schon eine Nachricht. Seit gestern befindet sich die katholische Kirche in Deutschland auf dem sogenannten synodalen Weg. Bischöfe und Laien sollen gemeinsam drängende Fragen beantworten. Wie groß sind die Aussichten, dass sich wirklich etwas ändert? Das hören wir gleich. Wir blicken auf 40 Jahre iranische Revolution und die Proteste heutzutage anhand eines iranischen Filmfestivals hier in Köln. Und unser drittes Thema sind angebliche oder tatsächliche Kindstode in der DDR. Viele Mütter konnten nicht richtig Abschied nehmen. Und manche haben den Verdacht, ihr Kind lebe und sei damals an SED-treue Paare gegeben worden. Wir gehen dem später nach. Wenn Formulierungen ganz, ganz kompliziert sind, dann verrät das häufig Probleme in der Sache. Was halten Sie zum Beispiel von einem sich versammelnden Weg oder versammlungsartigen Weg? Das wäre so ungefähr die Übersetzung des synodalen Weges, einer Veranstaltung von Bischöfen und Laien in der katholischen Kirche, die Reformen bringen soll. Können sich Wege versammeln? Und warum heißt die Veranstaltung nicht einfach Synode, was auch noch nicht der Gipfel des Einfachen wäre? Das würde wiederum zu evangelisch klingen. Synoden sind bei den Protestanten die Kirchenparlamente. Und ein Parlament soll der synodale Weg auch auf keinen Fall sein. Jedenfalls reden seit gestern die Bischöfe mit den Laien über das, was schiefläuft in der katholischen Kirche. Über sexuellen Missbrauch, über Macht- und Gewaltenteilung und über die, die kaum Macht haben, die Frauen. Tillmann Kleinjung berichtet aus München.
Der Reformprozess, den die katholische Kirche in den kommenden 2 Jahren unternimmt, beginnt mit einem einfachen Ritus. Karin Kortmann, die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, entzündet in der Münchner Frauenkirche eine Kerze, die das Logo dieses synodalen Weges trägt. Ein Kreuz, dessen Seitenarm einen Pfeil bildet. Nach vorne soll es gehen, sagt Karin Kortmann.
Wir sind darauf angewiesen, dass wir mutige und reformorientierte Bischöfe an der Seite haben, die auch in Rom dafür werben, dass dort auch Menschen bereit sind zu sagen, ja, es geht nicht nur um das alleinige Bewahren von alten Strukturen, sondern Erneuerung fängt auch damit an, dass man Strukturen verändert.
Ausgangspunkt für diese Strukturreform ist die Missbrauchskrise. Da wurde ja offensichtlich, dass einige Strukturen den Missbrauch von Minderjährigen und dessen Vertuschung begünstigt haben. Die steile Hierarchie, das Fehlen von Frauen in verantwortlichen Positionen, der Pflichtzölibat für Priester. Die schreckliche Erfahrung des Missbrauchs Minderjährige hindere die katholische Kirche daran, Glaubwürdigkeit zu bezeugen, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, in seiner Predigt.
Ein nicht glaubwürdiger Mensch, eine nicht glaubwürdige Institution, wie soll man ihr abnehmen, dass sie etwas Gutes zu sagen hat? Etwas Weitreichendes, etwas Zuversichtliches, etwas, was für mich wichtig ist.
Kardinal Marx wirbt zum Auftakt für den synodalen Weg. Werbung muss er vor allem bei einigen Mitbrüdern machen. Kardinal Wölki von Köln und Bischof Voderholzer aus Regensburg stehen dem synodalen Weg kritisch gegenüber. Sie fürchten einen deutschen Alleingang in Fragen, die die gesamte Weltkirche betreffen, beispielsweise beim Zölibat oder Weiheämtern für Frauen. Die Einheit mit dem Papst sei fundamental, so Marx.
Aber das ist ja kein geschlossenes System. Es geht ja weiter. Es muss Offenheit sein für neue Wege. Die Kirche ist keine Zitadelle, die sich einmauert, sondern ein pilgerndes Volk, das unterwegs ist, neue Erfahrungen macht.
In seiner Predigt in der Münchner Frauenkirche betont Kardinal Marx das Prinzip der Einmütigkeit, das den synodalen Weg prägen werde. Es gebe keine 51%-Entscheidungen. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ZDK, und die Bischofskonferenz wollen kein Kirchenparlament gründen. Die Erneuerung der Kirche ist auch ein geistlicher Prozess mit geistlichen Begleitern. Einer von ihnen ist der Jesuitenpater Bernd Hagenkort.
Kirche ist Gotteskirche, also was für eine Rolle spielt Gott dabei. Das heißt, dieses Element muss auch noch reinkommen. Das kann man nicht mit 51% entscheiden. Natürlich wird es demokratische Elemente geben. Die muss es geben, das ist auch ganz gut so. Dazu kommen aber noch andere Elemente. Und dieses Gesamte, das müssen wir auch erst wahrscheinlich beim Gehen erst erfinden.
Für Abstimmungen gelten klare Regeln. Beschlüsse können nur gefasst werden, wenn eine Zweidrittelmehrheit dafür ist. Zusätzlich müssen mindestens 2/3 der anwesenden Bischöfe mit Ja stimmen. Die Tagungen der synodalen Versammlung beginnen am letzten Januarwochenende in Frankfurt. Tagungsort ist das evangelische Spenerhaus. Gäste sind willkommen, sagt ZDK-Vizepräsidentin Karin Kortmann.
Wir haben gemeinsam entschieden, dass die Synodalversammlungen öffentlich sind, ja. Medien öffentlich auch. Wir haben hier nichts zu verbergen. Ja. Die Foren tagen allerdings nicht öffentlich. Und das ist auch wichtig, weil man braucht auch einen geschützten Raum, in dem man Positionen austauschen kann. Und ich glaube, beides miteinander gut zu vereinen, das hilft uns allen weiter.
In den 4 Foren wird über die bekannten heißen Eisen diskutiert. Über die Themen Macht, priesterliche Lebensform, Frauen in der Kirche und Sexualmoral. Hinter verschlossenen Türen, so die Hoffnung, fällt es Bewahrern und Reformern leichter, von bereits verlautbarten Positionen abzurücken und sich auf Kompromisse zu verständigen.
Wie viele Chancen hat der Reformprozess in der katholischen Kirche? Gestern hat in München der synodale Weg begonnen. Tilman Kleinjung hat berichtet. Sie sind beim Deutschlandfunk Tag für Tag, Informationen aus Religion und Gesellschaft. Vor gut 40 Jahren protestierten im Iran die Menschen gegen ein autoritäres Regime und unter denen, die den Schah stürzen wollten, waren längst nicht nur gläubige Muslime, sondern auch Säkulare, Sozialisten, Menschen, die das Regime einfach satt hatten. Heute protestieren die Menschen wieder und zwar gegen das islamistische Regime, das vor 40 Jahren entstand. In Köln hat dieser Tage das iranische Filmfestival zu sehen. Martin Gerner hat das Festival verfolgt. Herr Gerner, wie blickt denn das Festival auf die Ereignisse von vor 40 Jahren?
Ja, mit einem Blick von innen. Das Besondere dieser Filmreihe mit etwa 20 Arbeiten war eben der Blick durch eigene iranische Filme, diese doch epochale Zeit, Anfang 1979, der Sturz des Schahs, das Kommen von Khomeini, Massenproteste, Gewalt, aber auch Äußerungen von Freiheit in eigenen Filmen zu zeigen. Das ist selten, da war viel Material, das ich noch nie gesehen hatte, was auch erstmals in Deutschland gezeigt wurde. Und was versucht hat, diese komplexe Zeit des Sturzes des Schahs und auch dieser diesen Enthusiasmus, wie konnte es überhaupt sein, dass so viele Menschen aller Klassen und aller Religionen und Nicht-Religionen auch damals sich für den Schah, für Khomeini dann erwärmt haben. Das gelingt zum Teil sehr gut durch die Filme. Mir hat es gezeigt, was mir noch nicht klar war, dass nämlich der Schah und die Pahlavi-Dynastie so sehr am Volk vorbeigelebt haben, dass die Vernachlässigung von Millionen von Städtern, die in 2-3 Jahrzehnten Teheran seine Hochhäuser aufgebaut hatten, eigentlich insofern zwangsläufig war, als ein Proletariat, Slums, ein Elend zugleich entstanden ist, dass dann diesem rückkehrenden Khomeini seine Sympathie gegeben hat und wo man merkt, es ging nicht nur um Religion und Religiosität im heutigen Sinne, wie wir das immer konnotieren mit dem Wort Regime der Mullahs. Es ging sehr konkret um eine Abneigung, um ein Nichtwollen mehr einer Realität, einer kleinen Elite, die dieses Land regiert hat, um Verlust von Ehren, von Werten. Und die Kinos, interessanterweise, in den Kinos hat sich das symbolisiert, die viele westliche Hollywood-Filme, aber auch Italo-Western gezeigt haben. Nacktheit auch in den Plakaten außerhalb auf den Straßen in einem immer noch sehr traditionellen Land. Und wo die Kinos dann zuerst gebrannt haben, nicht nur in Teheran, weil sie Synonyme für diesen Verfall der Werte und letztendlich auch von Glauben und Religiosität geworden waren.
Trotzdem, das Regime des Khomeini ist natürlich ein religiöses Regime gewesen, ist es bis heute. Wie kommt denn die Religion in den Filmen weg?
Naja, die Religion kommt so plural, wie das in diesen ersten Revolutionsmonaten ist. Man kennt das ja auch vielleicht aus deutschen Revolutionen. Es gibt Monate der Unübersichtlichkeit, wo unklar ist, wohin entwickelt sich das Ganze. Und in diesen ersten Monaten ist der Schleier, überhaupt die Rolle der Frauen, spielt eine enorme Rolle. Das sieht man auch in diesen Filmen. Es gab Gegendemonstrationen große von Frauen gegen den Schleier im März, also einen Monat nach der Rückkehr des Schahs, die zeigen, wie viel möglich war. Zugleich aber macht sich unter Khomeini zweierlei sichtbar. Einerseits ein neues Regelwerk für den Film, zum Teil auch niedergeschrieben, zum Teil gilt das bis heute. Und zugleich auch von seiner Seite aus doch eine Äußerung, und das ist ein kurzes Statement, was es da auch filmisch gab. Wir sind nicht gegen den Film per se, weil in der Masse, ich habe das eben versucht anzudeuten, Geistlichkeit, viele Geistliche auf dem Land auch gesagt haben, ist Kino überhaupt noch nötig? Und da gibt es einen Kernfilm, die Kuh Gau von Darius Merjoui, der unter dem Schah jahrelang verboten war, den Khomeini nutzt und sagt, so kann Kino sein, ästhetisch, indem es auch die Tradition des Landes, züchtiges Leben, würden wir sagen, zeigt. Und das hat sich eine Gruppe von Filmemachern der neuen Welle zunutze gemacht. Aber, und jetzt kommen die Restriktionen für Frauen, es war eben, solange Khomeini regiert hat, doch schwierig, eine gewisse Offenheit, wie man sie heute aus dem iranischen Kino kennt, zu zeigen. Ein Beispiel, in den ersten Jahren waren besonders verpönt und sind bis heute Teil des Regelwerks eigentlich, Blicke von Mann zu Frau direkt. Es gibt auch Hadithe natürlich im Koran, die das verbieten. Aber das ist heute aufgelöst und in den ersten Jahren sind Frauen sehr wenig in den Filmen gewesen, bewegungsarm auch, zum Teil eingefroren vor der Kamera. Einige Wissenschaftler, die man auch auf diesem Festival gesehen hat, haben darauf hingewiesen, dass also auch über Requisiten, also aufgesetzte Brillen, wenig Licht auf Frauen, man auch ihre Rolle sehr reduziert hat am Anfang. Das hat sich natürlich mittlerweile geändert und der iranische Film ist heute eine Erfolgsmarke des Landes.
Nun gibt es heute wieder Proteste. Kommen die in irgendeiner Weise vor bei dem Festival?
Ja, ich fand es sehr beeindruckend, vor allen Dingen den Auftritt eines Gastes, einer Filmemacherin, eine Fotografin, muss man sagen. Mariam Sandi ist ihr Name, die in einem Dokumentarfilm vorkam und die eine der wenigen Gäste waren, die überhaupt kommen konnten. Denn dieses Festival war doch unter sehr aufgeladenem Kontext. Jetzt fand es statt, viele Visas hörten wir von den Veranstaltern, wurden nicht erteilt. Wir haben, also die iranische Regierung selbst hat von den größten Demonstrationen seit 40 Jahren geredet. Es gab die Internetsperren der letzten Tage.
Ja, und die Proteste im Iran, da fällt ja auf, man hört da ja sehr viel über Proteste beispielsweise gegen den Benzinpreis. Relativ wenig Leute scheinen sich zu stoßen, generell an der iranischen Republik, am Gottesstaat. Ist das so?
Naja, das wollte ich eben sagen. Also im persönlichen Gespräch kamen schon sehr kritische Töne auch hierüber, aber allerdings nicht vor offenem Mikrofon, was eben damit zu tun haben mag, dass ja, das natürlich aus Teheran auch beobachtet wird. Diese Filmreihe ist auch, muss man sagen, von der Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt worden. Das ist immer die Frage und möglicherweise die Sorge aus Teheran geblickt, was für ein Narrativ wird da versucht zu erzählen. Aber das wollte ich noch sagen zu der Fotografin Mariam Sandi, die trat hier auf ohne Chador, also ohne Kopftuch. Die kehrt ja auch zurück in den Iran jetzt. Die hat 7 Jahre im Iran gekämpft für ein Bildband über die Revolution, eben Fotos dieser Jahre, wo ja auch die Linken, die marxistischen Gruppen eine Rolle spielt. Das sind eben die kritischen Bilder und die sich durchgesetzt hat und die aber hier auch ein klares Statement gesetzt hat. Daneben gab es im Publikum interessanterweise, nicht überraschend, Aktivisten, die heute 55, 65 waren, die damals eben mitdemonstriert haben, die sehr emotional wurden zum Teil. Und ich habe einen davon gesprochen und er sagte, Ich bedauere, dass wir die Revolution gemacht haben. Da fragte ich, warum? Ja, sie ist uns gestohlen worden, sagte er, meinte er von den Religiösen. Während, glaube ich, das deutsche Publikum vor allem hier empfunden hat und lernen konnte, Aufklärung durch Quellen aus erster Hand.
Revolution der Bilder. Das iranische Filmfestival hat in Köln einen Blick auf die Revolution von vor 40 Jahren geworfen. Mein Kollege Martin Gerner hat das Festival beobachtet. Herr Gerner, vielen Dank. Häufig wenden sich Frauen und auch einzelne Männer aus der ehemaligen DDR an Beratungsstellen und Behörden, Frauen, die ihr Kind kurz nach der Geburt verloren haben. Unter Schmerz und Trauer mischt sich auch der Zweifel. Der Zweifel, ob das Kind wirklich verstorben ist oder ob es einem SED-treuen Paar zur Adoption gegeben wurde. Eines ist mal sicher, zu DDR-Zeiten hatten die Frauen wenig Möglichkeit, von verstorbenen Kindern Abschied zu nehmen. Seelsorge und psychologische Begleitung gab es kaum. Da ist die Wunde häufig offen geblieben, Michael Hollenbach berichtet.
Am 13. Februar 1983 kam Karin Dubbe-Heidmann hochschwanger in die Entbindungsstation des Krankenhauses Hagenow in der Nähe von Schwerin. Sie hatte einen vorzeitigen Blasensprung. Ihr Sohn kam zu früh zur Welt.
Ich habe ihn wirklich nur die paar Sekunden gesehen. Ich sehe das Gesichtchen immer noch vor mir, als wenn es gestern gewesen ist.
Kurz nach der Geburt wurde ihr nur mitgeteilt, das Kind sei verstorben.
Ich hatte ganz starke Zweifel, weil das lief alles mit so viel Widersprüche und auch widersprüchlichen Meinungen ab. Ich konnte das einfach nicht glauben.
Karin Dubbe-Heidmann, damals Anfang 20, fühlte sich alleingelassen. In Hagenow gab es damals keine Klinikseelsorge, keine psychologische Betreuung. In ihrer Familie bekam sie zu hören, sie solle einfach nach vorne blicken, das Leben gehe weiter. Aber die Zweifel blieben.
Ich habe immer gedacht, der lebt irgendwo anders. Der ist bei irgendeiner Familie, die keine Kinder kriegen kann. Ob es jetzt Bonzen waren oder eine normale Familie. Aber ich habe echt gedacht, dass der in eine andere Familie gekommen ist. Das waren meine Zweifel.
So erging es auch Brigitte Rieber aus Güstrow. Sie brachte ihr 16 Monate altes Kind mit einer Kehlkopfentzündung in die Klinik. Am nächsten Morgen sagte der Arzt, ihr Kind sei leider verstorben und schon im Keller zur Obduktion. Brigitte Riebe war fassungs- und sprachlos. Kein Abschied, kein Trauerprozess. Doch die Zweifel, ob ihr Kind wirklich tot sei, ließen sie nicht los. Bis 2014.
Die Zweifel waren immer da. Habe ich denn das durchgesetzt mit der Exhumierung? Und ich stand vor dem Grab. Nichts von Nico zu sehen. Nichts. Die Herren vom Beerdigungsinstitut, die sagten gleich, das sind keine Kinderknochen. Das sind Knochen von der Katze.
Das habe die Rechtsmedizin später bestätigt. Allerdings sei dies kein Beweis dafür, dass in dem Grab nicht vor mehr als 30 Jahren ein Kind bestattet wurde, meint Anne Drescher. Sie ist Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen in Mecklenburg-Vorpommern.
Da sieht man, dass die Not sehr groß ist, dass dieses verzweifelte Suchen nach einer Erklärung, wenn die Dokumente zum Beispiel nicht ausreichen oder nicht überzeugend genug sind. Man muss dann aber eben auch sehen, das sind Verfahren, die 30, 40 Jahre zurückliegen und auch eine Exhumierung nicht immer Aufklärung bringen kann. Da gerade Kinder oder Säuglinge, Neugeborene noch überhaupt keine feste Knochenstruktur haben, die nach 30, 40 Jahren noch nachweisbar ist.
Doch für Brigitte Riebe steht fest.
Mein Kind lebt, das sage ich immer wieder. Im Grab war mein Sohn nicht. Und ich werde nicht aufhören, meinen Sohn zu suchen.
Ich habe es versucht zu verdrängen und bin dadurch krank geworden, richtig doll krank. Aber es holt einen immer wieder ein.
Sagt Karin Dubbe-Heidmann.
Ich habe mir so oft vorgestellt, wenn das klingelt und dein Kind steht vor der Tür, der hat auch gesucht zum Beispiel. Und das frisst einen innerlich, das macht krank, es macht wirklich krank.
Diese Zweifel der verwaisten Mütter kann Anne Drescher gut nachvollziehen.
Wir wissen von vielen Verbrechen, die in dieser SED-Diktatur begangen wurden, wie viel es an Unrechtshandlungen gegeben hat. Und das schwingt immer mit, wenn solche Geschichten jetzt hier auch berichtet werden, dass man diesem Staat alles zutraut. Also dass zum Beispiel auch Kinder verschwinden oder eben regimetreuen Genossen vielleicht zur Adoption angeboten werden, anderen Familien weggenommen werden. Und das schwingt immer mit, auch mit der Hoffnung, dass man sein Kind vielleicht doch noch mal sieht.
Zugleich verweist die Schweriner Landesbeauftragte darauf, dass in der DDR bei dem Tod von Kindern eine intensive Ursachenforschung betrieben wurde. Die Senkung der Säuglingssterblichkeit war ein Prestigeprojekt der SED. Fast alle verstorbenen Kinder und Jugendlichen wurden obduziert.
Und wir erleben eben, dass wir bis heute noch überhaupt keine Belege zum Beispiel für zu Tode gekommene Kinder haben, die jemandem anders angeboten wurden.
Außerdem seien bei jeder Geburt von der Hebamme über Krankenpfleger, Ärzte und Behörden so viele Personen in den Ablauf involviert, dass man nur schwerlich ein Kind für tot erklären und dann heimlich zur Adoption geben konnte.
Zum anderen ist es einfacher und ungefährlicher für einen Staat, solche Kinder, die man dann eben adoptieren möchte, eben aus Säuglingsheim oder aus Kinderheim zu holen, wo man nicht so einen Skandal hätte verursachen können, wenn es rauskommen würde.
Karin Dube-Heidmann hat sich im vergangenen Jahr an die Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen gewandt. Mit Unterstützung von Anne Drescher konnte sie Dokumente einsehen, die den Tod ihres Sohnes einwandfrei belegten.
Ich bin ruhiger geworden innerlich. Das Suchen hat aufgehört. Und ich hatte endlich diesen ominösen Obduktionsbefund, der nie da war zu Ostzeiten. Und konnte anhand der Diagnosen, die da festgestellt wurden, wirklich sehen, dass es da keine Chance gab. Und das hätte man alles ausräumen können, wenn man ehrlich gewesen wäre. Ne?
Doch die Zeit nach der Geburt, der Schock und die Zweifel seien für sie traumatisch gewesen.
Diese Verlustängste, die begleiten mich heute noch, diese Leere, diese Angst, ich kann das gar nicht beschreiben, also das ist ganz schlimm.
Das ist auch bei Barbara so, die ihr Kind 1980 bei der Geburt verlor. Dass ihr Mädchen tot sei, daran habe sie nie gezweifelt, aber...
Dieses ganze technokratische... In keiner Weise mitfühlende Umgehen mit Betroffenen hat bei mir dazu geführt, dass ich heute nach 40 Jahren...
Dann kann sie nicht weitersprechen. Auch 40 Jahre danach schmerzt es sehr, dass sie nicht Abschied nehmen konnte.
Auf jeden Fall wurde ich seelsorgerisch überhaupt nicht betreut. Mir wurde im Nachgang gesagt, dass ich die Wahl habe, ob ich das Kind beerdigen möchte selber oder in die Pathologie gebe. Und durch mein Überfordertsein von der Situation und auch mein Alleinsein war ich nicht in der Lage, das so zu entscheiden, dass ich sage, ja, ich möchte mein Kind beerdigen. Eher aus dem Grund, nein, ich möchte es ja irgendwann mal vergessen können. Ich möchte nicht zu einem Grab gehen müssen. Würde ich heute ganz anders entscheiden, aber...
Der evangelische Pfarrer Kurt Staus ist Seelsorger für Verfolgte des DDR-Regimes. Er geht davon aus, dass viele der betroffenen Mütter bei ihrem Trauerprozess in einer bestimmten Phase stecken geblieben seien.
Also in einer Phase heftiger Emotionen, die kaum noch einzufangen sind, die auch schwer zu benennen sind, die sich dann vor allem in einer Aggressivität nach außen darstellt, die ganz weglenkt von den eigenen Anteilen. Und die Schuldige sucht.
Entscheidend für einen gelingenden Trauerprozess sei auch ein selbstbestimmter und würdevoller Abschied.
Wenn man von einem Verstorbenen nicht Abschied nehmen kann, einem früh verstorbenen Kind, dann ist das eine oft Jahre- und Jahrzehntelange schreckliche Ungewissheit, wie Menschen sie nach dem Krieg empfunden haben, wenn Angehörige vermisst waren. Und mit einer solchen Leere zu leben, zehrt die Menschen aus.
Nachdem Karin Dube-Heidmann nun schwarz auf weiß lesen konnte, wann und woran ihr Sohn gestorben war, ist sie zu einem gewissen Abschluss gekommen.
Ich habe ja jetzt auch bei meinem Eltern auf dem Grab diesen Gedenkstein und wir sitzen auch an seinem Geburts- und Todestag zusammen und trinken Kaffee mit unseren Kindern und Enkelkindern. Und er wird nicht vergessen, um Gottes Willen. Nein, nein, er ist immer da. Er ist auch hier.
Und sie zeigt auf ihren Arm, auf den sie den Namen ihres Sohnes hat tätowieren lassen.
Michael Hollenbach hat berichtet, das waren die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.